Liebe Gemeinde, die Zeiten werden enger. Und wenn es von außen eng wird, dann brauchen wir eine größere innere Weite, damit wir nicht erdrückt werden. Die Zeiten werden unsicherer. Und wenn die äußeren Sicherheiten abnehmen, dann muss unsere innere Sicherheit zunehmen. Dass wir in uns selbst eine Sicherheit haben und nicht nur noch in Ängsten leben. Immer weniger steht fest. Und das können wir nur ausgleichen durch eine innere Festigkeit. Sonntag Estu Mihi, wie gesagt, er hat seinen Namen von diesem Psalmwort, sei mir ein starker Fels. Und dieser Psalm 31 beschreibt, wie wir zu dieser inneren Festigkeit kommen, zum Sieg, wie wir selber felsenfest werden können. Oder auch, dass wir Raum bekommen, dass wir wieder Luft bekommen, dass wir atmen können. Angesichts zunehmender Schwierigkeiten. Und so denke ich, ist es ein sehr wichtiger Psalm, dieser Wochenpsalm 31. Und ich möchte wenigstens die ersten 6 Verse mit Ihnen ein bisschen durchgehen und versuchen wiederzugeben, was Sie so enthalten, was da drin steckt. Das hilft uns, mit der Bibel zu beten. Und darin liegt ja eine große Kraft. Die Gebete der Bibel sind nicht zu toppen. Es gibt nichts Besseres. Und wir können nichts Besseres tun, als die Gebete der Bibel nehmen und sie für uns zu beten. David hat diesen Psalm 31 gebetet in Zeiten großer Not, in Zeiten schlimmer Verfolgung. Und in Zeiten eigenen Versagens. Ja, selbst die Auserwählten Gottes geraten in Nöte und unter Druck. Und diese Zeiten haben eigentlich nur einen positiven Sinn, wenn überhaupt, nämlich, dass sie uns näher zu Gott bringen. Dass wir Gott neu suchen und auch finden. Und wo das geschieht, wo das geschenkt wird, da wird das, was in Ewigkeit zählt, in unsere Zeit, in unser Leben jetzt hineinkommen und hineinleuchten und dann werden wir stark. Wem Gott groß wird, dem werden die Probleme klein. Nöte bringen uns nicht automatisch näher zu Gott. Sie können uns auch von ihm wegtreiben. Aber eigentlich entscheiden das nicht die Nöte, sondern entscheiden das wir. Die Frage ist immer, wie reagiere ich? Auf welchen Weg mache ich mich jetzt, wenn es so eng wird, wenn es schwierig wird? Ich kann mich zurückziehen oder ich kann von Gott weglaufen oder in seine Arme laufen. Psalm 31, David macht sich auf den Weg zu Gott, um sich in Gott zu stärken, wie es einmal von ihm heißt. Da gibt es so eine Geschichte im 1. Samuel-Buch, wo sie ihn lynchen wollten. Also das war mehr als brenzlig und statt gleich zu reagieren, zu fliehen oder zu kämpfen, heißt es da ganz lapidar, David stärkte sich im Herrn seinem Gott. David stärkte sich im Herrn, seinem Gott. Und dann konnte er das Ruder rumreißen. Wie hat er das gemacht? Steht nicht da. Auch im Neuen Testament fordert Paulus ja dazu auf, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und ich denke, im Psalm 31 können wir finden, wie das gehen kann. Wie David es vielleicht praktisch gemacht hat. gestehe Ihnen gern noch, einen größten Teil dessen, was ich jetzt sage, habe ich oder stammt aus einem jüdischen Psalmenkommentar. Kommentare sind so Erklärungen zu den Büchern der Bibel, oft wissenschaftlich. Ich nehme die kaum sonst für die Vorbereitung. Ich schaue lieber selber an den Text sehr gründlich und versuche zu hören und mich inspirieren zu lassen. Hier einmal anders. Juden lesen im Allgemeinen ihre Bibel gründlicher als die Christen. Sie kennen sie auch besser. Fromme Juden kennen ihre Bibel zum größten Teil auswendig. Und das hilft ihnen auch, sie inwendig zu kennen, sie im Herzen zu haben. Sie haben außerdem die Sprache der Bibel, das Hebräische, bewahrt. Es ist ihnen nicht fremd, sie leben darin. Und so haben sie auch das biblische Denken, das hebräische Denken bewahrt, das uns völlig fremd ist. Wir denken vom Griechischen her. Und die Juden haben bewahrt, was ihre Glaubensväter in Tausenden von Jahren in Gottes Wort entdeckt haben. Und so leben sie seit Tausenden von Jahren aus dem Wort Gottes. Und das allein hat ihnen Kraft gegeben, zu überleben. Und selbst angesichts der KZs ihren Humor nicht zu verlieren. Und wir haben die Bibel von den Juden bekommen. Ob uns das passt oder nicht, die Bibel ist ausschließlich von Juden geschrieben. Und da schadet es überhaupt nicht, wenn wir von ihnen einmal lernen, Bibel zu lesen und zu verstehen. Und da ist schon die Überschrift dieses Psalmes, dieses Gebetes sehr interessant. Diese Überschriften werden von uns in der Regel ganz stiefmütterlich behandelt. Im Gesangbuch hat man es glatt weggelassen. Und auch Luther hat sie mitunter sehr stiefmütterlich übersetzt. In unseren Bibeln steht einfach, einen Psalm Davids vorzusingen. Aber was da im Urtext steht, kann man oder müsste man übersetzen, dem Siegverleiher, Psalm Davids. Das ist ein interessanter Titel für Gott, finde ich. Gott ist der Siegverleiher. Gott ist der, der dem Menschen Kraft verleiht, alles zu besiegen, was seinem Inneren die Klarheit und die Heiterkeit trüben könnte. Gott ist derjenige, der dem Menschen Kraft verleiht, alles zu besiegen, was ihn unterkriegen könnte oder was ihn traurig machen will. Gott ist der, der Geistigen, der Inneren Sieg verleiht. An diesen Gott dürfen wir glauben. Und an diesen Gott dürfen wir uns wenden im Gebet und ihm dann sagen, Herr, ich traue auf dich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Wenn man das ausführlicher übersetzt, heißt das, in dich, Herr, habe ich meine Zuversicht gesetzt. In dir berge ich mich. Ich habe mich in deinen Schutzbereich begeben. Jetzt habe ich einen Raum, um mich bei dir auszusprechen. Ich habe mich in dir und bei dir festgemacht. Lass mich in meiner Hoffnung nicht für immer getäuscht werden. Lass mich jetzt nicht in bodenlose Tiefe stürzen. Durch deine Gerechtigkeit, also wie du alles in Liebe ordnest und verwaltest und richtig machst, lass mich jetzt entkommen aus dieser Gefahr. Rette du mich. Neige deine Ohren zu mir. Rette mich schnell, es eilt. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir hilfst, dass du mich rettest. Werde mir zu einem Felsen der Widerstandskraft, zu einem Felsen, der hart ist und hält. Schenke mir die Festigkeit so eines Felsens. Schenke mir diese Festigkeit eines Felsens, der allem widerstehen kann und der vor allem Schutz gibt. Wenn du so mein Fels bist und wenn ich diese Festigkeit habe, wenn ich so dich habe, dann macht nichts anderes mehr Eindruck auf mich, außer du. Werde du mir zu einer Felsenhöhle, zu einem Burgenhaus, zu einem Raum, der mich sicherstellt, zu einem Raum, in den nichts Feindliches eindringen kann. Werde du mir zu einem Raum, in dem ich vor allem Bösen geschützt und geborgen bin. Du stellst mich sicher. In dir bin ich zu Hause. In dir habe ich ein wohnliches Heim. Und so hilfst du mir nicht, nur du rettest mich. Und das heißt, du gibst mir dadurch mein wahrhaftes Sein zurück. Trotz aller Leiden bin ich sicher. Und ich darf wirklich sein. Ich darf so leben, wie du mich gemacht hast. In dir, wenn ich bei dir zu Hause bin, finde ich zum wahren Sein, dann ruhe ich in meiner Identität, dann komme ich zur Ruhe und zu meiner wahren Identität als Person. Das alles, weil und wenn ich bei dir bin. Bei dir wie in einer festen, starken Burg. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, und nun kommt's, denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Merken wir das. Erst bittet David, sei mir ein Fels und eine Burg, und im nächsten Augenblick schon weiß er, du bist mein Fels und meine Burg. Im Gebet hat sich etwas geändert. Gebet ist Gespräch. Da geht es hin und her. Das ändert auch uns, das Gespräch. Nicht nur den anderen, der zuhören soll. Es ändert auch uns. Gebet ist Gespräch mit Gott. Und das ist wichtig, dass wir das, was wir beten, auch wirklich glauben. Und dass wir das dann im Glauben empfangen. Gott will es uns geben. Und dass wir im Gebet auch hören. Hören, was Gott sagt und was er antwortet und was er bestätigt. Sei mein Fels, ja, ich bin es. Dann kann er es wieder bekennen, ja, du bist mein Fels. Dass wir das aufnehmen und annehmen, was Gott sagt und was wir aus seinem Wort glauben dürfen. Du, Herr, bist. Und dieses Du, dieser Gedanke an dich, Herr, der hebt mich jetzt über alles empor, der schützt mich, der hält mich fest. Du bist meine Felsenhöhle und meine Burg. Und um deines Namens willen, deinem Namen entsprechend, wollest oder wirst du mich führen, kann man auch übersetzen. Um deines Namens willen, deinem Namen entsprechend, wirst du mich führen und leiten. Der Name Gottes ist uns gar nicht mehr so vertraut. Diese vier Buchstaben, J-H-W-H, Jahwe. Das heißt, ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde sein, der ich sein will. Ich bin da und werde da sein. Ich werde es sein, ich komme. Ich werde in hilfreichen Machterweisen da sein und so auftreten, wie ich es mir vorbehalte. Das alles steckt in diesem Namen drin. Ich werde für dich, für euch da sein. Wie, das weißt du jetzt nicht, aber du darfst wissen, ich werde da sein. Das heißt, dieser Name Gottes bedeutet immer Zukunft. Immer. Gott hat Zukunft und Gott gibt Zukunft. Er führt in die Zukunft und er führt in der Zukunft. Er greift in Zukunft ein, so wie er will. Das behält er sich auch vor. Wir müssen es nicht wissen, wie er eingreift. Aber wir dürfen wissen, dass er da sein wird und handeln wird. Das steckt im Namen Gottes drin. Das ist sein Name. So ist er. Du wirst mich deinem Namen entsprechend führen und leiten als der, der Zukunft schenkt, betet David. Du führst mich zum Ziel meiner Bestimmung. Und du leitest mich so, dass du auf meine Schwäche und meine Erziehungsbedürftigkeit Rücksicht nimmst. Du leitest mich so, dass du auf meine Schwäche und meine Erziehungsbedürftigkeit Rücksicht nimmst. Gott weiß schon, was wir brauchen, wie wir es annehmen können. Und wie oft wir es brauchen, bis wir es gelernt haben. Du wolltest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellen, denn du bist meine Stärke. Du kannst und wirst mich aus dem Netz ziehen. Du wirst mich sicher aus dieser drohenden Gefahr, die man mir in so schlauer Weise bereitet hat, hinausführen. Denn du bist die Quelle meiner Festigkeit. Du bist mein Schutz, meine Burg, meine Zuflucht. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Mein Geist, also das, was mich ausmacht, was mich treibt, was ich im Innersten bin, das übergebe ich dir und deiner Verfügungsmacht. Ich verfüge nicht mehr über mich selbst. Ich bin nicht mehr mein Eigentum, nein, ich enteigne mich selbst und deponiere mein Selbst in deinen Machtbereich, in deine Hand. Ich habe kein Recht mehr auf mich selbst, du hast jetzt alle Rechte. Du, mein Befreier, hast alle Rechte auf mich, den Befreiten. Und gerade so werde ich selbst. Wenn du mich so ganz hast, werde ich selbst. Weil ich mich verliere und dir übergebe, gewinne ich mich selbst und das Leben. Das hat Jesus später auch so gesagt. Du hast mich erlöst. Du hast mich erkauft. Du hast mich ausgelöst von allem, was sonst über Menschen gebietet und Macht hat. Ich gehöre jetzt ausschließlich dir. Und alles, was ich bin und was ich habe, soll dir als Eigentum verbleiben. Mein ganzes Wesen mit allem, was mein äußeres und inneres Leben bewegt, habe ich in deine Hand übergeben. Und ich weiß, du wirst dich als der wahre und treue Gott bewähren und du wirst wahrmachen, was du versprochen hast. Du wirst dich als der alleinige, wirkliche und wahrhaftige Gott erweisen, gegenüber allen vermeintlichen, vergötterten Mächten, die die Menschen sonst fürchten und denen sie vertrauen. Du hast mich erlöst, Erlösung, ich werde meine Not los. Aber auch mich selbst, denn ich begebe mich ganz in Gottes Hand. Und dann handelt Gott und ich gewinne, was Gott schenkt. Was ich festhalten will, auch an Eigenleben, das werde ich verlieren. Aber was ich in Gottes Hand gebe, das werde ich gewinnen. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. David hat so gebetet. Jesus, der Sohn Davids, hat auch so gelehrt, gehandelt und gebetet. Am Kreuz finden wir es wieder. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Und Gott hat gezeigt bei David und erst recht bei Jesus, dass er Gott ist und dass er den Sieg davonträgt und dass die, die ihm gehören, Anteil an diesem Sieg haben. Gott ist der Siegverleiher. Und wer ihm vertraut und seine Not und sich selbst ihm überlässt, wird das erfahren. Die Gebete der Bibel sind sowas von stark. Und wer es lernt, mit der Bibel zu beten, der wird stark. Und so wünsche ich uns allen starke Erfahrung durch das Gespräch und die Gemeinschaft mit dem Gott, der den Sieg verleiht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. In dem Gebet jetzt möchte ich gern nochmal auf Psalm 31 zurückkommen. Das heißt, ich bete ihn noch einmal mit anderen Worten, die ihn umschreiben und übersetzen. Wir beten. Du Gott verleihst mir deinen Sieg. Du gibst mir Kraft und nichts kann mich mehr unterkriegen. Bei dir, Herr, suche ich meine Zuflucht. In dir und bei dir habe ich mich festgemacht. Lass mich in meiner Hoffnung nicht enttäuscht und einsam werden. Weil du es immer recht machst, rette mich. Sei du ganz Ohr und hilf mir schnell. Ja, mach mich heil und mach mich fest, dass ich den Nöten widerstehen kann und ganz geborgen bin. In dir bin ich zu Hause, sicher und geschützt. Dein Name bürgt für Zukunft und für Ewigkeit. Drum leite du mich so, dass ich dir folgen kann. Lass mich doch deine Wege sehen und was du willst verstehen, damit dein Ziel auch meines wird und ich so leben kann. So viele Fallen gibt es, die Gefahr für mich bedeuten. Und vieles, was gut aussieht, bringt den Tod, zieht weg von dir. Befreie mich, wo ich gefangen und gebunden bin, wo Sünde mich umstrickt und ich Versuchungen erliege. Denn du, Herr, bist doch mein Beschützer in Gefahr und Not. Nur deine Gegenwart befreit und schützt mich wirklich von und vor dem Bösen. Und darum übergebe ich meinen Geist in deine Hände. Verfüge du ganz über mich und alles, was ich bin und habe. Du hast den Preis dafür bezahlt. Darum gehöre ich dir. Bin ich mir selber überlassen, gehe ich verloren ohne dich. Ich kann mich nur auf dich und deine Treue ganz verlassen. So bleibe ich dein Eigentum in Zeit und Ewigkeit. Amen.